Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Griechenland, Italien, Kanada und anderswo. Der Sommer 2023 hat in vielen Weltregionen für Hitzeextreme und verheerende Waldbrände gesorgt. Besonders schlimm trifft es aktuell Hawaii. Nicht nur Wälder brennen, eine Stadt ist zerstört und viele Menschen sind gestorben. Über die Lage dort gleich unser erster Beitrag. Anschließend geht es darum, was nach dem Feuer auf einer verbrannten Waldfläche passiert. Wir berichten aus Fichtenwalde in der Nähe von Potsdam. Investoren kaufen große Agrarflächen in Ostdeutschland, darum geht es in der heutigen Folge unserer Serie zum Thema Boden und zum Schluss der Selbermacht-Tipp wie jeden Freitag, Obstbaumschnitt im Sommer, das ist dann das Thema. Die Insel Maui gehört zu Hawaii und ist in den USA bekannt als Urlaubsparadies. Derzeit ist sie allerdings der Ort besonders schlimmer Waldbrände. Das Feuer hat auch eine Stadt zerstört, viele Menschen haben ihr Leben verloren. Trockenheit und starke Winde gehören zu den Faktoren, die die Flammen begünstigen. Im Zuge der menschengemachten Erderwärmung werden solche Bedingungen immer häufiger. Über die aktuelle Lage auf der Insel berichtet unser Korrespondent Nils Damps.
Oh mein Gott!
Ein Hubschrauberpilot über der Stadt Lahaina auf der Insel Maui.
Goodness, look at all these houses.
Es sehe aus wie im Kriegsgebiet. Hunderte niedergebrannte Häuser, Schiffe und Autowracks.
Oh my gosh, look at the harbor.
Lahaina ist am schlimmsten betroffen. Rund 13.000 Menschen haben in der historischen Hafenstadt gelebt, die auch bei Touristen sehr beliebt war. Lahaina gibt es nicht mehr. Es ist nichts mehr übrig. Die Banken, die Supermärkte, die Kirchen, alles ist verschwunden. Sagt uns Harry Donenfeld. Er lebt auf Maui, sein Haus wurde verschont. Er habe Menschen aufgenommen, die obdachlos geworden sind. Die meisten haben aber einfach auf der Straße geschlafen. Das Kongresszentrum des Staates Hawaii wurde in eine Notfallunterkunft umgewandelt. Das waren zwei super intensive Tage, sagt eine Frau in der Unterkunft dem Lokalfernsehen. Der Strom ist ausgefallen, die Tankstelle ist explodiert und seitdem haben wir einfach versucht, dem Feuer zu entkommen. Menschen retten sich mit allen Mitteln. Er habe sich wie in der Hölle gefühlt und sich durch einen Sprung ins Wasser gerettet. Wir mussten uns vor dem Wind in Sicherheit bringen. Der hat unsere Haut verbrannt. Wir haben uns hinter einem Haus am Hafen versteckt, konnten da aber nicht länger bleiben. Also haben wir die Polizei gerufen und die haben gesagt, springt ins Wasser. Die Küstenwache konnte ihn aus dem Wasser ziehen. Das US-Militär hat Hubschrauber, Such- und Rettungsmannschaften nach Hawaii geschickt. Gleichzeitig versuchen Tausende, die Insel zu verlassen. 14.000 Menschen seien schon von der Insel gebracht worden. Bis Freitagabend deutscher Zeit sollen es weitere 14.500 sein. Wer nicht unbedingt nach Maui muss, soll die Reise absagen oder umbuchen, sagen Behörden. Die Feuer im Westen der Insel seien mittlerweile zu 80% eingedämmt, zwei weitere im Osten bis zu 70%. Wir müssen tausende Menschen unterbringen, sagt der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, und richtet sich in einer Pressekonferenz an das ganze Land. Wenn Sie Platz zu Hause haben, wenn Sie jemand von West Maui unterbringen können, bitte tun Sie das. Maui ist eines der beliebtesten Urlaubsziele Amerikas und hängt vor allem vom Tourismus ab. Bis aber wieder Menschen auf die Insel können und wollen, werde es aber dauern, vermutet Bewohner Harry Donenfeld. Wir haben unsere Wirtschaftsgrundlage verloren. Das sei das eine, das andere, die vielen tragischen Geschichten, die vielen Opfer, die hohen Verluste. Ein Freund von mir hat am Montag eine Galerie eröffnet, am Dienstag ist sie niedergebrannt. Alles, für was er sein ganzes Leben gearbeitet hat, ist weg.
Über die Feuer auf der Insel Maui, die zu Hawaii gehört, war das ein Beitrag von Nils Damps. Und an dieser Stelle aus den USA noch eine Meldung. Dort ist der Preis für Orangensaft auf ein Rekordhoch gestiegen. Der Preis für ein Pfund, also in den USA 450 Gramm Tiefkühl-Orangensaftkonzentrat zur Lieferung im September, stieg auf über 3 Dollar. Ende Juli hatte er so kurzfristig bereits 3,20 erreicht. Analysten rechnen mit einem weiteren Anstieg auf bis zu 3,50 Dollar. Grund sind die beiden schweren Wirbelstürme Ian und Nicole im Herbst 2022 und eine Zitruskrankheit, die die Bäume befällt. Ian und Nicole waren über Florida hinweggefegt, wo die Hauptanbauregion für Orangen in den USA liegt, der sogenannte Zitrusgürtel. Die Region ist nach Brasilien der zweitgrößte Produzent von Orangensaft weltweit. Zu unserem nächsten Thema. Ein Feuer vernichtet einen Wald in ganz kurzer Zeit. Bis dort wieder Bäume stehen, dauert es viele Jahre. Die werden angepflanzt. Dass eine Fichtenmonokultur keine so gute Idee ist, das hat sich inzwischen weitgehend herumgesprochen. In Brandenburg, südlich der Stadt Belitz, hat es vor 5 Jahren einen großen Waldbrand gegeben. Wie es um die Wiederbewaldung steht, dieser Frage ist für uns Annika Jensen nachgegangen.
Schon ein richtiger kleiner Dschungel hier geworden, wo man sich ein bisschen durchkämpfen muss.
Martin Schmidt läuft mit seiner Hündin Hera durch einen Wald in Fichtenwalde, einem Ortsteil der Stadt Belitz, etwa 25 Kilometer südlich von Potsdam. Im Hintergrund ist deutlich die benachbarte Autobahn zu hören. Schmidt ist Forstingenieur und Stadtförster in Belitz. Der Wald, durch den er an diesem sonnigen und warmen Tag im Sommer läuft, ist etwas Besonderes. Denn vor nur 5 Jahren war er eine Wüste.
Im Juni 2018 ist hier ein großer Waldbrand ausgebrochen, von der Autobahn aus, von der A9, A10, und hat dazu geführt, dass 35 Hektar Wald verbrannt sind.
Gemeinsam mit der Forstlichen Forschungsanstalt Eberswalde, die die Waldbrandfläche wissenschaftlich begleitet, entschieden Schmidt und der Waldeigentümer, das, was von dem einstigen reinen Kiefernwald noch übrig war, komplett abzuroden. Die Auswirkungen durch den Brand und durch die Kiefernschädlinge waren zu groß. Im Frühjahr 2019 hat der Förster auf der Fläche 70% Kiefernsamen ausgesät. Im Herbst sollten 30% Laubbaumsamen folgen. Doch die Natur wollte es anders.
Wer sich noch ein bisschen daran erinnern kann, dabei ist, dass 2019 auch ein Rekordjahr war, ein Rekordjahr für Hitzeereignis. Wir hatten Rekordtemperaturen von über 40 Grad auf der einen Seite und auf der anderen Seite extreme Starkregenereignisse. Dies hat dazu geführt, dass der leichte Kiefernsamen in den Flugstreifen vertrocknet ist oder beziehungsweise zusammengeschwemmt ist. Und das, was noch davon übrig geblieben ist, ist dann vom Rüsselkäfer aufgefressen worden.
Parallel machten Schmidt und seine Kollegen eine Beobachtung, die er heute als das kleine Wunder von Fichtenwalde bezeichnet.
Im Mai 2019 war die Fläche noch eine reine Wüste. Und Ende Mai 2019 konnten wir die ersten kleinen grünen Pflänzchen erkennen und haben dann im Laufe des Sommers 2019 feststellen können, dass sich hier eine wunderbare natürliche Sukzession eingestellt hat aus Birke, Pappel, Rubinie, Kiefer, ein bisschen Eiche.
Als Sukzession bezeichnet Schmidt die natürliche Wiederbewaldung. Vor allem mit sogenannten Pionierbaumarten. Das sind Baumarten, die anspruchslos gegen Hitze und Kälte sind und auch mit Trockenheit klarkommen. Die also mit Freiflächenklima gut umgehen können. Ein Klima, wie es kurz nach dem Waldbrand auf der freien Fläche in Fichtenwalde herrschte und das extreme Bedingungen für kleine Baumpflanzen bedeutet. Heute sind die Bäume im Schnitt 5-6 Meter hoch. Einige größere, vor allem die Pappeln, sind schon 7-8 Meter hoch.
Es waren alle überrascht. Derweil sich natürlich die große Frage gestellt hat, wo kommt der Samen her? Ja, das ist natürlich die spannende Frage, weil man natürlich davon ausgeht, wenn so ein Waldbrand wie hier über mehrere Tage in einem Wald gebrannt hat, der Humus komplett verbrannt ist, wo kommt das Samenpotenzial her? Und eine schöne Theorie ist, dass nördlich von der Waldbrandfläche hier gibt es einen Pappelwald, nördlich vom Potsdamer Dreieck. Und dieser Pappelwald ist Teil der Wiederaufforstung von dem großen Waldbrand von 1976. 1976 gab es hier auch einen großen Waldbrand mit über 400 Hektar, der auch in diesem Potsdamer Dreieck ausgebrochen ist. Und eine Theorie ist, dass dieser Pappelwald dafür gesorgt hat, dass die Fläche von 2018 bei Fichtenwalde sich mit Pappel wieder angesammelt hat.
Der junge Wald besteht nach Schmidts Schätzungen zu 70% aus Pappeln, zu 20% aus Birken und die restlichen Bäume sind Rubinien, Eichen und Kiefern. Wobei die einstige Hauptbaumart Kiefer heute etwa 1% ausmacht. In den nächsten 20 bis 25 Jahren wird hier nichts passieren. Dann wird damit begonnen, die Pappeln und die Birken durch Bäume zu ersetzen, die sich besser verarbeiten lassen.
Das Problem ist halt bei diesen Pionierbaumarten, wir können keinen Dachstuhl aus einer Pappel bauen, wir können keinen Dachstuhl aus einer Birke bauen. Das sind praktisch kurzlebige Baumarten, das sind sogenannte Weichlaubhölzer, die keine Konstruktionseigenschaften haben. Und wenn wir natürlich uns über die ganze Thematik CO2-Bindung, CO2-Fixierung Gedanken machen, dann brauchen wir natürlich Baumarten, die wir in Produkte umwandeln können, die langfristig CO2 binden. Sei es jetzt in einem Schrank, sei es jetzt in einem Dachstuhl oder anderen Produkten. Und das ist halt bei den kurzlebigen Baumarten wie jetzt in Birkel und Pappel nicht möglich.
Und doch bleiben diese Bäume erst einmal stehen und haben sogar eine zentrale Bedeutung. Denn nur mit Pionierbaumarten lässt sich eine freie Fläche schnell wieder bewalden. Und zu dieser Wiederbewaldung sind Waldbesitzer innerhalb von 36 Monaten nach großen Schäden wie Waldbränden oder Schädlingsbefall verpflichtet. Außerdem bildet etwa die Pappel in ihrer großen Zahl in Fichtenwalde ein Waldklima.
Sie verbessert den Boden oder baut erstmal wieder eine Humusfläche auf. Der Humus ist ja dieses organische Auflagenmaterial. Das ist ja komplett verbrannt und jetzt entsteht durch die Pappel wieder ein Nährboden für andere Baumarten und deswegen ist die Pappel und die Birke im Moment so wichtig hier.
Der junge Wald in Fichtenwalde ist derweil in den warmen Monaten sehr viel weniger von Waldbränden bedroht als die umliegenden Kiefernflächen.
Nach dem Waldbrand 2018, nachdem sich der Schock für Fichtenwalde gelegt hat, ist es natürlich auch für Fichtenwalde wichtig, dass solche Waldbrände nicht normal in der Größe entstehen. Und da trägt natürlich Laubholz dazu bei. Also Laubholz hat aufgrund der fehlenden ätherischen Öle im Vergleich zur Kiefer und des geringen Bodenbewuchses an trockenen Gräsern eine wesentlich geringere Waldbrandgefahr als Kiefernforsten. Die sind lichtdurchlässig, da wachsen in trockene Gräser und elementar breiten sich alle Waldbrände als Bodenbrände aus. Und dafür sind halt trockene Gräser verantwortlich. Und die sind wir hier in diesem Pappelbirkenwald nicht.
Wild wachsende Pappeln und Birken statt Kiefern und angepflanzte Laubbäume. Annika Jensen berichtete über die Wiederbewaldung in Brandenburg.
Der Boden. Erdöl des 21. Jahrhunderts.
Boden ist eine wertvolle Ressource. Die Landwirtschaft braucht ihn, Siedlungen und Verkehrswege sind auf ihn angewiesen, die Industrie ebenso und für die Natur muss genügend Platz geschaffen werden, wenn das Artensterben gestoppt werden soll. Und im Boden lässt sich Kohlenstoff speichern, was der Klimaerwärmung entgegenwirken kann. Wie wertvoll Boden ist, das haben auch Investoren erkannt. Vor allem in den östlichen Bundesländern kaufen sie Agrarland und treiben damit die Preise hoch. Für die Landwirtschaft ist das ein Problem, für den Gesetzgeber auch, wie unser Sachsen-Anhalt-Korrespondent Niklas Ottersbach berichtet.
Ein klassischer Vierseitenhof im Süden Sachsen-Anhalts. Hier lebt und arbeitet Biolandwirtin Claudia Gerster. In Dietrichsroda hat sie sich ein kleines Bio-Idyll aufgebaut mit 30 Milchkühen und 30 Mastschweinen. Ihr Familienbetrieb bewirtschaftet 200 Hektar Land. Was in den westdeutschen Bundesländern ein sehr großer Hof wäre, ist für sachsen-anhaltische Verhältnisse ziemlich klein. Es überwiegen die großen Agrargenossenschaften, die zum Teil mehrere tausend Hektar bewirtschaften. Und dort kaufen sich immer mehr Investoren ein. Die Folge: neue Ackerflächen werden für Claudia Gerster unbezahlbar.
Erstens gibt es kaum Land zu kaufen und wenn, dann wird es in großen Losen verkauft. Das heißt, wir sind nicht in der Lage, auf einmal 150, 200, 300 Hektar zu kaufen. Dann ist die Problematik der ständig steigenden Bodenpreise. Das heißt, ich kann aus meinem täglichen Tun und Wirtschaften die Höhe des Bodenpreises nicht erwirtschaften.
Allein in den letzten 10, 15 Jahren haben sich die Bodenpreise in Sachsen-Anhalt verdreifacht. Durchschnittlich 280 Euro gibt es für deutsche Höfe pro Hektar und Jahr aus dem Topf der Brüsseler Agrarsubventionen, mit bisher eher laxen Umweltauflagen. Macht bei 1000 Hektar Land 280.000 Euro Grundertrag. Das macht den Kauf von Land auch für große, branchenfremde Investoren interessant, die dabei eine Gesetzeslücke nutzen. Wie genau, das lässt sich gut am Beispiel der Aldi-Stiftung zeigen. Die hat sich 2019 nämlich in Zeitz groß eingekauft. Die Stiftung der Albrecht-Familie bzw. mehrere Untergesellschaften haben eine komplette Agrargenossenschaft mit 2000 Hektar Land übernommen, davon rund 800 Hektar Eigentum, die jetzt der Aldi-Stiftung direkt gehören. Marktwert des Ackerlands ca. 24 Millionen Euro. Eigentlich regelt das Grundstücksverkehrsgesetz Ackerlandverkäufe. Das wäre genehmigungspflichtig. Dieses Gesetz kam beim Aldi-Deal aber nicht zur Anwendung, denn wer nicht nur das Land, sondern den Betrieb kauft oder auch nur Anteile davon, der braucht keine Genehmigung. Diese Verkäufe werden noch nicht mal angezeigt. Versicherer, Möbelkonzerne, Autohäuser, sie alle sind aktiv auf dem Agrarmarkt in Ostdeutschland. Forscher vom Thünen-Institut, das ist die Bundesforschungseinrichtung für ländliche Räume, haben sich rund 800 Agrarunternehmen im Zeitraum 2007 bis 2017 angeguckt. Ergebnis? Überregional aktive Investoren besaßen zum Zeitpunkt der Untersuchung die Kapitalmehrheit in mehr als einem Drittel der untersuchten Agrarunternehmen. Es gäbe immer wieder Agrargenossenschaften, in denen die alten Beteiligten ihren Betrieb verkaufen wollen, sagt Andreas Tietz vom Thünen-Institut. Und dann stünden die Genossenschaftler vor der Frage, wer übernimmt den Betrieb als Ganzes und damit das wirtschaftliche Risiko?
Das Problem im Vergleich zu früheren Jahren ist, dass diese Betriebe inzwischen unglaublich wertvoll geworden sind, weil die Bodenpreise so stark angestiegen sind.
Ein Großteil des Ausverkaufs der Ackerflächen an Investoren geschieht unterm Radar. Ab und zu gelangt ein Fall an die Öffentlichkeit, wie das Beispiel der Röderland GmbH im Süden Brandenburgs. Ein Agrarbetrieb mit 900 Rindern und 2500 Hektar Land, den sich eine Immobilienfirma aus Leipzig gekauft hat. Der Fall ging Anfang des Jahres durch die Medien, weil die ABL, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, das öffentlich gemacht hat. Reiko Wöllert von der ABL Mitteldeutschland.
Also die Röderland GmbH, dieser Fall wurde bekannt, weil der unterlegene Bieter sich an uns, an die ABL gewendet hat, weil er wusste, dass wir uns des Themas annehmen, und dadurch ist es in die Medien gekommen. Also das ist ja nur die Spitze des Eisberges, die wir mitbekommen.
Eine Reform des Bodenmarkts ist in Ostdeutschland schon seit Jahren ein Thema, an dem sich die Landesparlamente die Zähne ausbeißen. Zumindest in Sachsen-Anhalt. 2015 ist der damalige CDU-Landwirtschaftsminister Hermann Onko Eikens mit einem Agrarstrukturgesetz gescheitert. Gut 5 Jahre später eine grüne Landwirtschaftsministerin, jeweils kurz vor einer Landtagswahl. CDU-Landtagspolitiker Siegfried Borgwardt hat 2020 den Gesetzentwurf in Magdeburg mitgetragen, aber auch die juristischen Bauchschmerzen gleich mitgeliefert.
Das Eigentum und wie man damit umgeht und veräußert, ist, man kann sagen, eines der Kernsäulen des Grundgesetzes. Und man schränkt natürlich die Freizügigkeit des eigenen Eigentums ein, nicht an den Höchstbietenden zu verkaufen, ist ja völlig klar. Das ist das Hauptproblem der gesetzlichen Regelung, dass man das auf ein Maß bringt, dass das verfassungsrechtlich standhält.
Die Genehmigungspflicht für den Kauf großer Agrarbetriebe ist damit vorerst vom Tisch. Der Chef des Landesbauernverbands, Olaf Feuerborn, zählt seit jeher zu den Gegnern einer Regulierung auf dem Agrarmarkt. Und sieht mit Blick auf den Dürremonitor auch nicht mehr die große Problematik.
Ich glaube nicht, dass wir aufgrund der letzten Jahre, wo wir die betriebswirtschaftlichen Verhältnisse durch Dürre so stark strapaziert haben, dass dieses Landgrabbing oder diese große Kapitalwut von außen noch so ein großes Thema ist.
Andreas Tietz, der Forscher des Thünen-Instituts, widerspricht. Mit dem Boom der Freiflächen-Photovoltaikanlagen sei Ackerboden nun noch attraktiver geworden.
Man sagt so, dass der Ertrag, der aus der Flächenbewirtschaftung übrig bleibt, die sogenannte Grundrente, bei Photovoltaik so im Bereich 2.000 bis 3.000 Euro je Hektar liegt. Wenn man das vergleicht mit Ackerbau auf guten Standorten, kann man vielleicht eine Grundrente von 500 Euro je Hektar erzielen. Aber da muss man auch schon sehr gut wirtschaften. Also es ist wesentlich lukrativer, natürlich, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, in Photovoltaik auf Ackerfläche zu investieren.
Und die rechtlichen Regeln bei der Aufstellung der Photovoltaikmodule schleichen der Entwicklung hinterher, so der Agrarforscher. Brandenburg, Thüringen und Sachsen wollen noch in diesem Jahr Gesetzesentwürfe in Sachen Agrarstruktur vorlegen. In allen 3 Ländern wird nächstes Jahr ein neuer Landtag gewählt. Die Zeit ist also knapp. Der Entwurf aus Brandenburg geht relativ weit und sieht sogar eine Preisbremse für Ackerboden vor. Der Magdeburger Landtag hat nach den 2 Anläufen beschlossen, für eine Regulierung der Anteilsverkäufe im Agrarbereich sei die Bundesregierung zuständig. In Berlin wiederum verweist das Landwirtschaftsministerium auf die Zuständigkeit der Länder. Und so bleibt der Agrarmarkt in Sachsen-Anhalt auf absehbare Zeit unreguliert und damit attraktiv für Investoren. Eine enttäuschende Entwicklung, sagt Claudia Gerster, die Biolandwirtin aus dem Süden Sachsen-Anhalts.
Wenn wir dieser Verteilung von Grund und Boden Einhalt gebieten wollen, dann muss das ganz schnell gehen, weil jeder Tag ist da einfach einen Tag zu lang.
Investoren kaufen große Landflächen in Ostdeutschland. In unserer Serie zum Thema Boden war das ein Beitrag unseres Sachsen-Anhalt-Korrespondenten Niklas Ottersbach.
Deutschlandfunk. Selbermacht-Tipp.
Im Sommer bringen Obstbäume Früchte, im Winter ist es Zeit, sie zu schneiden, damit sie im nächsten Sommer wieder Früchte bringen. So läuft es meistens, doch vielleicht geht es noch besser. Auch im Sommer kann ein Obstbaumschnitt sinnvoll sein, gerade wenn der Ertrag möglichst hoch sein soll. Wann das gilt und wie Sie am besten vorgehen, der Selbermacht-Tipp von Sabine Krüger.
Im Biogarten der Volkshochschule Köln blühen Wildstauden zwischen den Gemüsebeeten. Und auf der Obstwiese stehen hohe Bäume von alten Obstsorten. Ich bin verabredet mit Gärtnerin Katja Kleinert.
Wir haben es hier recht sonnig im Moment, so um die 20 Grad. Ist doch wahrscheinlich ideales Wetter für den Obstbaumschnitt im Sommer, oder?
Ja, eigentlich ist das heute ein guter Tag. Sommerschnitt kann man ab Abschluss des Junitriebes machen. Das wäre so etwa ab Mitte Juli. Ja, jetzt haben wir Anfang August, das ist aber auch noch ein sehr guter Zeitpunkt.
Die meisten werden sicherlich bisher ihre Obstbäume im Winter geschnitten haben. Warum sollte man denn Obstbäume im Sommer schneiden und vor allem welche?
Ja, also das sind dann in erster Linie die Kernobstbäume, also Apfel und Birne vor allem und Kirsche, Süßkirsche, Sauerkirsche.
Zudem sollte man noch berücksichtigen, in welchem Stadium der Baum ist, um zu wissen, ob man ihn besser im Winter oder im Sommer schneidet. Denn beides hat unterschiedliche Effekte.
Also grundsätzlich, Winterschnitt fördert eher das vegetative Wachstum, also das Bilden von Ästen, Trieben und Blattmasse. Sommerschnitt bremst eher das vegetative Wachstum, fördert aber dafür eher den Ansatz von Fruchtknospen. Und wenn wir einen Baum haben, der schon erwachsen ist und von dem wir möchten, dass er viel blüht und viele Früchte trägt, dann ist da ein Sommerschnitt angeraten.
Die Faustregel lautet also:
Bei einem jungen Baum möchten wir, dass er wächst. Der soll ja erstmal groß werden, also Winterschnitt. Bei einem ganz stark vergreisten alten Baum, den wir verjüngen wollen, möchten wir das auch. Der soll ja auch viele neue Triebe bilden, also auch Winterschnitt. Aber die Bäume, die wir hier haben, also Obstbäume in der Vollertragsphase, da Sommerschnitt, weil Wachstum reduzieren und Blütenansatz fördern.
Der Baum, den Katja Kleinert gleich schneidet, ist ca. 45 Jahre alt und in der Vollertragsphase. Ein Apfel der regionalen Sorte Rheinische Bohnapfel.
Den würde man jetzt eben einem leichten Auslichtungsschnitt verpassen. Das heißt, dass mehr Licht nach innen kommt, dass also auch die inneren Äpfel leichter, schneller reif werden. Vielleicht auch ein bisschen Entlastung. Man kann hier sehen, dass der Baum so voll mit Obst hängt, dass die Äste und Zweige sich richtig tief runterneigen. Ja, das wäre jetzt so ein typischer Fall für einen Sommerschnitt. Förderung des Blütenansatzes, leichte Entlastung.
Wichtig ist dabei scharfes Werkzeug. Rosenschere, Astschere, Säge. Für dickere Äste arbeitet Katja Kleinert mit ihrer Klappsäge, einer japanischen Zugsäge.
Dann kann's losgehen.
Okay, da würde ich jetzt einfach mal hier ein bisschen mit der Rosenschere rangehen, weil wir stehen ja im Moment noch unten drunter. Ja, da haben wir jetzt hier beispielsweise diesen Zweig, der hängt hier ganz tief runter. Da würde ich jetzt hier auf einen kleineren Ast ableiten, der geht hier so seitlich weg. Dann kann der Baum nachher in die Richtung weiter wachsen. Und diesen hier nehmen wir jetzt weg.
Katja Kleinert kappt den bogig wachsenden Ast. Und zwar auf Höhe des Scheitelpunktes, kurz unter einem Fruchttrieb, der dort seitlich rauswächst.
Und jetzt flitscht der Ast richtig schön hoch und ist auch aus diesem Bogenwachstum raus. Und jetzt geht der wieder mehr oder weniger waagerecht. Und das ist eigentlich so die Wuchsform, die wir von Obstbaumästen haben möchten. Waagerechte Äste sind immer die, die den besten Ertrag bringen.
Sie geht um den Baum rum und kappt so mehrere überhängende Äste. Dabei nimmt sie auch einen Ast raus, der nach oben ins Bauminnere wächst, dicht an einem anderen Ast.
Eine weitere Schnittregel ist ja, man nimmt alles raus, was sich kreuzt, was scheuert, und da war der ein Kandidat für.
Denn Scheuerstellen sind Einfallstore für Krankheiten. Jetzt steigt die Gärtnerin auf die Leiter, um weiter oben sogenannte Wasserschosser rauszuschneiden.
Das sind diese schnell wachsenden Zweige, die immer senkrecht nach oben wachsen. Und die muss man auf jeden Fall im Sommer wegnehmen, weil wenn man die im Winter schneidet, dann verdoppeln die sich hinterher.
Jetzt ist Katja Kleiner zufrieden mit dem Rückschnitt. Wie ist es denn mit dieser Faustregel, nicht mehr als ein Drittel rausnehmen?
Also das ist für mich eigentlich eher noch zu viel. Ich würde eher sagen, nicht mehr als ein Viertel. Aber wenn man einen ganz stark verwucherten Baum hat, dann sollte man den auch nicht in einem Rutsch zurückschneiden, sondern das über mehrere Jahre staffeln. Na, dann hat man den Baum vielleicht perfekt geschnitten, aber dann hat man zu viel rausgenommen und wird dann im nächsten Jahr durch eine Wahnsinnswassertriebbildung belohnt. Und das will man ja nicht.
Der Selbermacht-Tipp von Sabine Krüger war das zum Ende von Umwelt und Verbraucher. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage danke fürs Zuhören. Stefan Heinlein übernimmt gleich nach den Nachrichten und in den Informationen am Mittag geht es unter anderem um den Umgang mit Niger nach dem Militärputsch.